Tonspur. Der Hörbuchtalk mit Dirk Kaufitz.
Heute dürft ihr euch freuen auf Bülent Ceylan. Und hier ist mal wieder euer Dirk mit einer neuen Folge von Tonspur. Wie ihr ja wisst, treffe ich regelmäßig Persönlichkeiten der Hörbuch- und Hörspielbranche und deswegen habe ich mit dem heutigen Gast eigentlich kaum gerechnet, dem Comedian Bülent Ceylan. Bülent hat seine Autobiografie geschrieben, die in der nächsten Woche erscheinen wird, unter dem Titel Ankommen. Aber wo war ich eigentlich? Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, nur so viel, es ist ein richtig gutes Buch geworden. Und da war natürlich auch klar, dass wir mit dem Auto ein Hörbuch dazu machen. In seiner Heimatstadt Monnem waren wir im Studio und im Anschluss an die dreitägigen Aufnahmen hat er mir dann auch noch ein Interview gegeben. Hier ist der zauberhafte Bülent Ceylan. Und jetzt freue ich mich auf Bülent Ceylan. Hallo Bülent.
Hallo.
Hi. Du, es ist ja eigentlich so, das ist ja ein Podcast zum Thema Hörbuch und Hörspiel. Ich hätte jetzt eigentlich nie gedacht, dass wir uns mal begegnen.
Ja, warum?
Ja, warum wohl? Das wollte ich dich fragen.
Ja, ja.
Du hast ein Buch geschrieben.
Ja, genau. Ich habe ein Buch geschrieben und dann hast du, glaube ich, auch angefragt. Könnte man nicht auch ein Hörbuch draus machen?
Naja, klar, muss ja.
Und die Anfrage ist total berechtigt, weil voll viele auch, die ich kenne, die haben gesagt, ja, gibt es das dann auch dann als Hörbuch? Ich sage, ja, willst du das Buch nicht lesen? Nee, ich bin halt viel unterwegs mit dem Auto und so weiter, dann würde ich diese Zeit nutzen für sowas. Und die meisten, also ich bin zwar auch Lesebotschafter und so weiter, sage immer, hey, Lesen ist wichtig und so, aber trotzdem, manche finden dann doch nicht immer so die Zeit. Und Hörbuch, das hast du, du bist immer unterwegs oder ob das im Zug ist oder da und dort. Hörbuch ist echt ein Thema und ich glaube, deswegen war das sofort für mich klar, hey, das müssen wir machen.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch, es gibt sogar die Leute da draußen, die beides machen. Also es gibt auch echt welche, die hören sich ein Hörbuch an und kaufen sich dann nochmal das Buch.
Ja.
Oder umgekehrt. Die haben das Buch gelesen und sagen, oh, jetzt will ich nochmal das...
Seine Stimme hören.
Ja, genau. Ja, und ich kann sagen, wir haben ja schon die Aufnahmen gemacht. Es ist halt deine Autobiografie. Sie heißt...
Ankommen, aber wo war ich eigentlich?
Genau. Und die erscheint im September beim S. Fischer Verlag, also das Buch und das Hörbuch beim Argon Verlag. Und ich darf jetzt schon mal verraten, wir haben die Aufnahmen schon gemacht und ich bin richtig gerührt und finde, dass es ein super Hörbuch geworden ist.
Vielen, vielen Dank.
Ja.
Das ist so schön zu hören, weil es ist ja mein erstes eigenes Buch und erstes eigene Hörbuch in dem Sinne. Und ja, das berührt mich sehr, dass das genau so ankommt, wie man das sich gewünscht hat und fast noch darüber hinaus. Ich weiß ja selber, als ich das auch gelesen habe, auch nochmal, obwohl ich das ja meine Worte sind, trotzdem, wenn man es nochmal laut liest und dann so vor allem in diesem Raum da ist und man ist so ein bisschen auch für sich hier bei dieser Aufnahme, ihr seid in diesem anderen Raum, hört zu und wir haben alle geweint oder beziehungsweise mussten echt ein paar Mal abbrechen, weil da eben so emotionale Geschichten drin sind, dass man, glaube ich, nicht erwartet. Das hat übrigens auch Giovanni De Lorenzo, der Chef von der Zeit und auch von der Sendung 3 nach 9, moderiert er ja die Show, er hat mir auch ein Exklusivinterview geführt und über das Buch und er meinte, das hat ihn so berührt. Mhm. Und es ist mehr als nur ein Comedy-Buch. Also nicht nur so, dass man lacht zwar auch mal hier und da, aber man ist auch total, es ist wie so ein Kinofilm, man sieht die Bilder, die man da liest.
Also es ist vor allen Dingen, und da gebe ich ihm recht, weil mir ging es auch so. Ich habe das Buch gelesen und fand es erstmal, es ist eine unglaublich warme, zärtliche, sehr sinnliche Familiengeschichte.
Mhm.
Man hat so den Eindruck, dass deine Eltern werden so zu den eigenen Eltern.
Ah, schön,
so,
schön.
Weißt du?
Das ist toll.
Und zwischendurch fühlte ich mich auch ein bisschen erinnert an diesen Bestseller, Der Junge muss mal an die frische Luft.
Ja, ja, von Habe Kerkeling.
Ja. Ja. Genau. Mhm. Aber jetzt erstmal, ich meine Bülent Ceylan. Jeder verbindet dich natürlich mit Mannheim. Warum ist Mannheim so schön?
Wenn ihr jetzt alle sehen könntet, wie Dirk jetzt gerade dabei geschaut hat.
Ja, ich habe ja selber 4 Jahre in Mannheim gelebt.
Also Mannheim oder Monnem ist deswegen so schön, weil es sehr bodenständig ist und weil ich, na gut, ich bin ja hier auch aufgewachsen, habe hier ein riesen Netzwerk. Man hält sehr zusammen, muss man sagen. Es ist eine, ja, diese Bodenständigkeit, die man aber auch in anderen Städten hier und dort auch mal sehen kann. Also ich finde zum Beispiel im Ruhrgebiet oder so, da finde ich auch so eine gewisse Bodenständigkeit. Die sind vielleicht ein bisschen trockener von den Sprüchen her. Und bei uns ist es eher so, dass man vielleicht nicht alles versteht. Aber im Grunde genommen, das ist das Schöne. Es gibt sehr schöne Ecken, Luisenpark und Wasserturm, so gibt es schon auch den einen oder anderen Wald. Oder. Aber es ist schon eine Arbeiterstadt, eine bodenständige Stadt, aber auch eine Einkaufsstadt. Also viele kommen komischerweise auch von Heidelberg, die ja so eher als romantische Stadt geht, kommen dann nach Mannheim zum Einkaufen.
Weil ja, man und kulturell passiert hier
kulturell auch sehr viel. Es geht vom Nationaltheater bis hin Kapitol oder SAP Arena sogar, also wo man auch die ganz großen Stars vielleicht dann auch kriegt, also die auch internationale Stars, die dann sagen, okay, SAP Arena ist schon, klar, wenn jetzt die Corona-Zeit wieder vorbei ist, ist wieder dann erlaubt ist. Aber im Grunde genommen ist es schon so, es ist überall was los, Kleinkunstbühnen, wir haben echt alles Mögliche hier und das muss man echt sagen und auch eine Pop-Akademie gibt's ja auch noch. Und eben solche Studios wie hier.
Wir sitzen gerade in dem Studio oder in einem der Studios der Söhne Mannheims.
Genau.
Geil. Genau.
Michael Herberger, der hier alles so gegründet hat auch und der auch schon jetzt hier und da auch mal dann hat sich blicken lassen und so. Das ist ja auch Legend, ja, der auch ganz normal ist. Als du ihn kennengelernt hast, hast du ja gemerkt.
Ja,
er ist jetzt kein auffälliger Typ in dem Hinsicht, dass er sagt, hey, hier bin ich so. Der ist einfach normal geblieben.
Sehr unprätentiös. Ich muss das auch, ich kann das bestätigen. Ich habe ja auch 4 Jahre hier gelebt und hatte sofort Freunde. Jetzt bin ich seit 8 Jahren in Berlin und habe die Mannheimer Freunde aber immer noch.
Ja, und du warst ja jetzt auch in den paar Tagen immer mit den Jungs da und allen Freundinnen und Freunden unterwegs. So, das ist ja schön. Das ist ja auch sowas. Du kommst hierher und dann haben die auch Zeit.
Ja,
genau. Also, das ist ja auch sowas. Man kommt dann vielleicht mal hier hin und dann sind die alle weg oder können nicht oder nee, jetzt kommt der. Ja. Nee. Es ist ja für dich das beste Kompliment, dass die alle sich gerne mit dir treffen wollen, nochmal.
Genau,
das sind nach die all der Zeit. Das ist das Tolle. Ja. Deswegen sage ich ja, die Ehrlichkeit ist da. Hättest du denen nicht gefallen damals, als du hier gelebt hast, hätten die schon gar nicht sich mit dir getroffen. Also, was ich damit sagen will, es ist einfach, es ist sehr direkt. Du weißt, wo du dran bist beim Monomer.
So, und jetzt sitzen wir, wie gesagt, hier gerade im Studio der Söhne Mannheims und du hast dein erstes Hörbuch aufgenommen. Es gibt zwar schon CDs von dir, das sind dann in erster Linie Live-Aufnahmen, aber das ist jetzt mal so ein richtiges Hörbuch. Was war denn das für eine Erfahrung für dich?
Das war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung, das ist klar. Es war auch sehr entspannt auch, muss man sagen. Man ist so für sich, man liest. Es ist ja eher so Gang rausnehmen als Gang reinlegen. Das hast du mir auch zwischendurch auch gesagt, hey, komm mal wieder. Versuch wieder Ruhe reinzubringen, ne? Du rennst mir gerade weg. Weil man liest ja dann, irgendwann kommt so ein Moment, wo man vielleicht auch noch Hunger hat. Oder man denkt, oh, das Essen kommt, das Fleisch, das wir bestellt haben. Ich lese mal schnell das Kapitel da schnell durch, dass wir das noch durchkriegen. Nee, also so unbewusst ist das, ne? Ja, man muss halt eben, ja, wenn dann als Mannheimer dann auch dieses SCH und CH und wie wir das intensive, da bin ich ja froh, dass du dann auch dabei bist und sagst, ey, warte, sag das nochmal so, sag das nochmal. Und es lief aber trotzdem mit wenig Unterbrechung, sage ich jetzt mal, in den 3 Tagen relativ gut durch. Und ich muss sagen,
du würdest es wieder machen.
Ich würde es auf jeden Fall wieder machen.
Ach,
auf jeden Fall. Aber dann bitte wieder mit dir.
Ah, okay, über die.
Oh, jetzt
über dein Honorar sprechen wir gleich nochmal. Du bist ja nun Jahrgang 1976. Das war so ein bisschen die Zeit, wo auch so die 3 Fragezeichen hochkamen. Bist du so ein Kassettenkind? Hast du selber Hörbücher gehört?
Ja, ja, habe ich.
Was denn?
TKKG.
Ah ja, klar.
Ja. Oder eben 3 Fragezeichen auch. Oder, ach, da gab es noch so ganz andere Sachen. Siehst du, kann ich mich an die Titel und also, es gab so viele tolle Hörbücher. Und ich merke das, ich habe das an meinen Kinder weitergegeben. Die haben natürlich Tonys jetzt, ne? Die haben ja nicht mal diese Kassetten und so. Nehmen diese Figuren da und dann stellen die einfach drauf. Das ist ja auch ein geiles Ding.
Ja, ne? die beiden Geschäftsführer von den Tonys waren ja auch schon mal mein Gast in dieser
Podcast. Echt? Ach, krass, ja. Siehst du? Das wäre natürlich auch mal witzig, ne? Wenn man dann noch
einen Bülent Ceylan als Tony.
Ja, ja, so zu machen, das wäre schon witzig. Also so weißt du, Rock'n'Roll und dann so. Ja.
Lustig finde ich ja, jetzt hoffe ich, dass ich den Nachnamen richtig ausspreche. Du wurdest nach Bülent Ecevit benannt.
Mhm.
Wie kam das denn?
Ja, also da muss dazu sagen, das war in den 70er Jahren Präsident oder Ministerpräsident der Türkei. Mein Vater ist ja 1958 nach Deutschland geflüchtet. und konnte viele Jahre nicht in die Türkei wieder zurück, weil er politischer Flüchtling war und deswegen wahrscheinlich dann sehr viele Probleme bekommen hätte, wäre er einfach wieder eingereist. So, dieser Bülent Ecevit in den 70er Jahren war Sozialdemokrat, war etwas lockerer in vieler Hinsicht und mein Vater musste keine Angst mehr haben, dass ihm was passiert. Aufgrund dessen ist er 1975 mit meiner Mutter damals schon schwanger gewesen, aber es war sozusagen die Hochzeitsreise in die Türkei mit Zelt und allem. Und für meine Mutter war es der erste große Urlaub, der weit weg war. Und die waren da richtig glücklich. Da gibt es ja auch Fotos. So richtig glücklich sehen die auch, so richtig verliebt. Und das Kind schon im Bauch und so, was heutzutage wahrscheinlich manche Mütter sagen würden, nee, ich habe jetzt ein Kind im Bauch, ich werde nicht mehr so viel reisen. Damals hat man gar nicht so gedacht, das ist doch gerade jetzt, ist doch schön. Also da waren die alles entspannt. Und deswegen hat mein Onkel, mein türkischer Onkel, gesagt, also jetzt, wo die Hilde auch schwanger ist, wenn es kommt, eigentlich müsstet ihr, wenn es ein Junge ist, Bülent nennen. Und
sehr romantisch.
Ja, weil dieser Präsident ja ist auch wieder eine Möglichkeit, so gewisse Dinge, auch Freiheiten. Ja, und so ist mein Vorname entstanden.
Es ist sowieso ganz lustig. Also deine Eltern, Vater Türke, Mutter Deutsch-Ungarin, die haben ja sowieso eine sehr unkonventionelle Ehe schon geführt. Sehr modern, so in ihrer Einstellung. Du hast dich als Kind dabei auch sehr entfalten können. Wie wichtig war der Einfluss deiner Eltern für deine persönliche Entwicklung?
Absolut sehr wichtig. Also die Liebe meiner Mutter, die ist ja so eine offene, herzliche Frau, diese Wärme, die hat sie mir, glaube ich, schon weitergegeben. Also ohne jetzt mich selber loben zu wollen, aber ich habe schon, glaube ich, eine sehr offene Art. Meine Frau ist auch offen im gewissen Sinne, aber sie hat trotzdem, ist sie trotzdem da und dort vorsichtig auch. Sie sagt, es so offen wie du, das ist Wahnsinn. Also du bist ja wirklich so ein. Das hat natürlich auch Nachteile, dass du halt auch mal, dass du eine Angriffsfläche gibst den Menschen, die vielleicht was Böses dir wollen oder neidisch sind oder was weiß ich. Oder dich vielleicht als naiv sehen, weil du so wie ein Kind so offen bist. Ja, ja, genau. Sensibel.
Kann ich aber sehr bestätigen, du bist wirklich so.
Ja, ich bin so wie ich will es eigentlich auch nicht mehr ändern.
Nein, das ist auch gut so. Du bist auf dem richtigen Weg.
Ja, und ich bin und ich kann es wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Weil wenn man, ich bin jetzt 45 und werde 46 und ich glaube, man sagt ja, so einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr so richtig. Das glaube ich so in dem Sinne auch nicht, weil ich glaube, auch ein alter Baum kann noch verpflanzt werden.
Ich frage es aber mal andersrum, weil du schreibst in deiner Biografie, dass du als Kind auch ein bisschen introvertiert warst und schüchtern.
Ach so, meinst
du. Wie viel schüchterner und introvertierter Bülent ist denn dann noch da, wenn du auf die Bühne gehst?
Da ist es wie ein Knopfdruck, der ist weg. Aha. Also ich bin dann auf der Bühne. Da gehe ich aus mir raus, da siehst du eine ganz andere Aura nochmal. Also, weil ich vorhin meine Frau erwähnt habe, als wir uns kennengelernt haben und sie das erste Mal auch in der Show war und so. Und sie kam dann vom Publikum backstage in die Pause und sie hatte einen gewissen Abstand genommen. Also sie
hat so, eingeschüchtert.
Ja, weil sie sagte, du hast so eine Energie. Es ist so, boah. Sagt, aber du bist so meine Frau, komm her. Also, ja, aber das war so, boah, das ist so, man merkt, was du. Und auch selbst Ali, mein Tourbetreuer, wenn ich von der Treppe runtergegangen, von der Bühne runter die Treppe und hab den umarmt, dann sagt er, das gibt's nicht. Er ist ja so ein Bär. Aber er hat immer gemerkt, ey, das hat richtig, du hast mir manchmal so drauf auf den Rücken gehauen oder so, so mich umarmt. Da dachte ich, ich habe dann 2,80 Meter Mann, der mich zerdrückt. Also echt, ja, sagt du hast da so eine Kraft und du weißt, ich jammer nie. Aber du, wenn du mich umarmst, ich meine, ich mach das ruhig weiter, aber es ist heftig.
Fast wie so ein Bülent-Wehr, oder Wehrbülent.
Ja, Wehrbülent, Wehrvoll. Ja.
Aber wo du gerade Ali erwähnst, finde ich ein ganz gutes Stichwort. Du bist selber ja Deutsch-Türke. Du sprichst aber kein Wort Türkisch, dafür aber Russisch, bist linksliberal aufgewachsen, hast dich im Erwachsenenalter dann taufen lassen, und zwar evangelisch. Also irgendwie, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, dich in eine Schublade zu stecken.
Ja, ja.
Was hältst du denn von Schubladendenken und Vorurteilen?
Also, ich muss sagen, der Mensch ist natürlich so ein bisschen so gestrickt. Auch in Deutschland, dass man so einfach gewisse Schubladen hat. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Mentalität ist oder wie auch immer. In Amerika ist es eher so, ich will es Gottes Willen jetzt nicht immer da auch Amerika, aber da ist es so der Entertainer. Ja, da lernt man das, da kann man das. Es ist normal, dass vielleicht der wenn er schauspielert, dass der vielleicht witzig sein kann, dass aber auch sehr emotional sein kann. Auch als Komiker sieht man ja. Whoopi Goldberg, Stand-Up-Comedian. Robin Williams, Stand-Up-Comedian. Aber ihre Filme waren oft auch sehr traurig, sehr tiefsinnig. Also die waren oft die richtig guten Filme. Das ist hier so ein bisschen so einmal Komiker, so ein bisschen immer Komiker. Man braucht irgendwie manchmal, und das ist mir dann doch gelungen, nach vielen, vielen Jahren, wie bei der TV-Show. Das heißt, man hatte mich nicht gesehen, The Masked Singer, und man hat nur den Gesang gehört, nur die Stimme. Daraus dachte man, hä? Okay, man ist ja jetzt nur darauf konzentriert. Dadurch ist dieses Schubladendenken, Bülent, ja, der ist doch eigentlich Comedian, ist es ein bisschen gebrochen, weil man das geliebt hat, was dieser Engel da macht. Ich habe ja als Engel gesungen. Und jetzt ist es okay, dass ich singe und Comedy mache. Mhm. Und so ist es auch mit Schauspielerei. Ich kenne Schauspieler, die sagen zu mir, ach, in so Comedy-Formaten, da komme ich nie rein. Ich sage, warum nicht? Ja, weil die mich als Schauspieler nur sehen. Denken immer, das ist der Schauspieler. Also es ist so, manchmal, man muss einiges leisten, um dann irgendwie wahrgenommen zu werden, dass man vielseitig ist. Das meine ich. Und dieses Schubladendenken ist oft da, dass du irgendwie der Türke bist oder der Monomer oder der und der. Also das ist so, ne? Oder ich habe es ja in meinem Buch erwähnt, mein Vater, Türke, blaue Augen aber, hell. Und meine Mutter, die hat die dunklen Haare und sie ist aber die Deutsche. Also und da kommt auch wieder Stichwort Schubladendenken. Ne? Man würde ja immer denken, ah, der Papa, klar, der Papa, Türke. Nee, das lag an der Mama.
Ich finde das ja sehr erfrischend, dass so im Grunde dieses ganze wirklich typisch deutsche Schubladendenken so ein bisschen ad absurdum führst. Mhm. Und eigentlich auch den Leuten zeigst, hier, entspannt euch mal.
Es gibt
so viel mehr als nur schwarz oder weiß.
Absolut.
Sondern ganz viele Graustufen.
Absolut. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man den Leuten auch die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten, beziehungsweise dem Gegenüber auch zu zeigen, guck, vielleicht hast du ein gewisses Schubladen oder Vorurteil gehabt, aber ich bin doch anders. Habe ich ja auch, ist ja Vorurteil, ist ja auch ein Schutz, eine Schutzfunktion. Du siehst eine Person, der sieht so krass aus, vielleicht hast du eine gewisse Erfahrung gemacht, früher als Kind oder so, wo du sagst, oh, mit so einer Person hatte ich einmal Streit. Jetzt ist aber diese Person, sieht genauso aus, du denkst, okay, Vorsicht. Dann sagt er, ach, hallo, wie geht's? Und du denkst, ach, guck, was hat der für eine Stimme? Und wie ist der drauf, ne?
Ja, klar.
Und auf einmal merkst du, der ist ja ein ganz lieber, auch voll tätowiert, vielleicht im Gesicht sieht brutal aus, ganz netter Mensch. Also, ich finde, Vorurteile kann man mal haben, aber man muss auch die Fähigkeit dazu besitzen, irgendwie zu sagen, okay, habe ich einen Fehler gemacht? Oder schade, dass ich so gedacht habe. Diese Reflexion, das brauchst du als Mensch. Dann finde ich es okay, dann darfst du auch mal einen Vorurteil haben. Aber gleich dann auch da so zu bleiben, auch wenn der trotzdem nett ist und oder ihm gar nicht die Möglichkeit geben, dass er sich mal vorstellt, Stichwort Flüchtlinge und so weiter, Ausländer, das ist ja genau das Gleiche. Du siehst jemand, siehst eine Kopftuchfrau, denkst, ah, die ist bestimmt konservativ, so, dann lacht die aber über anrüchtige Dinge noch viel mehr als eine blonde Frau, die nebendran sitzt. Das weiß ich, habe ich selbst erlebt. Als die
Zuschauer, ich habe es auch erlebt, in Köln.
Ne? Ja, wo du denkst, hä, wie sind die drauf?
Eine Drag Queen geht an einer Kopftuch-Türkin vorbei und die Kopftuch-Türkin scannt die Drag Queen von oben bis unten und sagt ganz laut, wow.
Ja, ja,
aber das ist doch so geil.
Ja, ja,
also aber das
meine ich ja.
Das ist doch cool.
Das ist ja das und deswegen sage ich, hey, immer Ball flach halten, ne? Erstmal abwarten.
So, aber eine Sache, du hast es eben gesagt, viele haben es nicht von dir erwartet, dass du halt Rock singst, aber so unerwartet kam das gar nicht, denn du wärst beinahe mal Rockstar geworden. Noch vor der Comedy gab es im Grunde schon die Rockkarriere bei dir, ne?
Ja, schon ein bisschen, schon. Zumindest hatte ich damals, gab es in Mannheim, Mike Seifert heißt er, leider lebt er nicht mehr. Der hat damals eine Kritik geschrieben und das war so einer, der, wenn der eine Kritik geschrieben hat, dann hat ganz Mannheim aufgehorcht. Also so nach dem Motto, oh, wen zerreißt er jetzt? Und bei uns war so, er hat uns nicht zerrissen.
Ja, du hast Rockmusik gemacht mit einer Band.
Ja, ich habe wirklich Rockmusik gemacht mit einer Band. Und der hat dann auf einmal so gut geschrieben, dieser Mike Seifert, dass alle gedacht haben, hey, was denn das? Und wir hatten wirklich uns da auch echt, ja, wir waren so auf dem Höhenflug. Wir waren jetzt fehlt eigentlich nur noch die Produktionsfirma und eine, die uns jetzt pusht. Aber das haben wir leider, wir haben nicht so wie Tokyo Hotel eine gefunden. Was heißt leider? Eigentlich bin ich froh, wie mein Weg gelaufen ist. Wer weiß, wo mich der Weg hingeführt hätte, wenn ich so, aber es ist so, wie es ist.
Naja, und ein bisschen Profikarriere durftest du ja dann schon mal ein bisschen erschnüffeln in Form von Weißem Engel bei The Masked Singer. Da hast du dann ja Platz 3, auf dem 3. Platz bist du gelandet. Und dann hast du mit Helene Fischer sogar zusammengearbeitet.
Ja, ich habe mit Helene Fischer in ihrer Helene Fischer Show 2019 noch, kurz vor Corona sozusagen, wo noch keiner dran gedacht hat, in Weihnachtszeit, habe ich mit ihr atemlos in der Heavy-Metal-Version gesungen. Das kann man auf YouTube übrigens nochmal auch sich anschauen. Und es war super, es war legendär. Und
aber wie ist denn das? Ich meine, das ist ja einer der Superstars hier. Ne? Ja. Und dann, ich stelle mir das auch so, alles, das muss doch alles mega professionell ablaufen, die ganze Show, die Bühne. Ja, das ist muss auch, doch geil gewesen sein, ist oder? Auch.
Es war jetzt an zwei Tagen vor jeweils 10.000 Menschen aufgezeichnet worden. Und es war Wahnsinn. Es war Wahnsinn. Vor allem, wie groß das war. Wie groß das war. In einer Halle 10.000 Menschen, die ausgerastet sind. Es war einfach toll. Ich habe ja vorher noch Stand-up gemacht, Stand-up-Comedy, und dann noch gesungen mit ihr. Und es war, ja, was soll ich dazu sagen? Es war einfach mega gut. Wir waren alle happy.
Habt ihr geprobt vorher viel?
Ja, wir haben auch mal geprobt. Und das Witzige war, Helene ist ja ganz normal, ist ja total bodenständig, wirklich. Also so eine ganz liebe, total liebe, sympathische Frau. Und ich fand das ganz toll, wie sie mit ihren Leuten umgegangen ist. Von der Kabelhilfe bis zum, was weiß ich, Kostüm, tralala, Redakteur. Ne? Und dann habe ich gesagt, ey, finde ich toll, wie du mit den Leuten umgehst. Und dann sagst du, jetzt weißt du, warum ich dich eingeladen habe. Das fand ich natürlich ein super Kompliment. Also wirklich Hammer Kompliment. Also das ging runter wie Öl. Und das Coole ist, sie ist wirklich auch Perfektionistin. Ne? Sie weiß ja, das ist jetzt Rock'n'Roll. So, ich Bülent ist jetzt da. Wir müssen das schon fett machen. Da haben die so ein bisschen Lasershow gehabt. Dann sagt sie, da fehlt noch das Feuer. Dann haben die Feuer. Die haben das alles. Die Helene hat gesagt, das brauchen wir jetzt für die Nummer.
Geil.
Das hatten die da und dort gewisse Sachen nicht eingeplant. Und dann hat die wirklich gesagt, ey Leute, das muss sein. Bülent ist da, wir müssen das schon ein bisschen Heavy-Metal-Style machen. Mhm. So, und dann haben die das auch alles dann so gemacht und am Showtag war dann wirklich echt alles da.
Krass. Aber gut, gehen wir mal ganz weit zurück. Weit vor der Helene Fischer Show begann ja erstmal eine typische Ochsentour für dich. Das heißt, du bist ja wirklich ganz am Anfang deiner Karriere durch die kleinen Läden getingelt, auch wirklich jahrelang. Woher hast du die Zuversicht genommen, dass es irgendwann mal klappt? Oder wäre irgendwann mal der Punkt vielleicht gekommen, dass du gesagt hättest, nee, komm, jetzt gebe ich auf, ich mache jetzt was anderes?
Naja, das Lied Atemlos, das passt jetzt eigentlich auch als Übergang, weil da durftest du nicht atemlos werden. Das war ja 10 Jahre lang, ja, das sagen wir mal, wie, ja, kann man sagen, 10 Jahre, 1998 bis 2008. War das echt so eine Geduldsprobe auch. Und man musste wirklich gucken, geht das weiter oder geht das nicht weiter? Viele haben auch schon gesagt, hey krass, so langsam könnte eigentlich mal der Durchbruch kommen, hey, wie lange muss ich das noch machen? Da kam mir natürlich öfter die Frage, kann man davon leben? Mhm. Ne, jetzt lebt man so ein bisschen Hand in den Mund, aber du wirst ja auch älter, so wenn du jetzt nicht genug vorsorgst. Wenn du nicht den Durchbruch schaffst, dann wird's schwierig als Künstler. Hat man ja auch in der Corona-Zeit gemerkt. Mhm. Viele, die normal irgendwie sich ernährt haben oder mal dort eine Gala gespielt haben, aber jetzt nicht den großen Durchbruch, die hatten natürlich nicht so viel ausgesorgt gehabt. Und das ist natürlich schon kein einfacher Job, Künstler zu sein und sich dann dafür zu entscheiden, dass man das jetzt machen will.
Aber du wolltest es unbedingt,
oder? Ich wollte es unbedingt. Ich habe es gespürt, dass ich das schaffen kann. Ich habe so an mich geglaubt, so dran geglaubt, an das ganz Große sogar gar nicht mal, sondern dass ich vielleicht mich etabliere irgendwann mal in den Kleinkunstbühnen. Habe aber irgendwie manchmal schon auch gezweifelt, ob das wirklich dann doch mal problematisch sein wird, dieser Dialekt und alles und wo ich herkomme. Was so Hamburg angeht, Berlin und so weiter. Und dachte ich, oh Gott, hoffentlich, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Es gab schon diese Momente. Und ich war psychisch auch so, wenn dann mein Techniker damals, dann irgendwann konnte ich mir so ein bisschen einen Techniker leisten. Aber das war es dann auch. Und der dann auch gesagt hat, ja, heute kommen auch nur 30 Leute, aber hey, Bülent, komm, das ziehen wir jetzt durch. Mhm. Wo dann sagst, ey, 30 Leute in so einem großen Saal. War schon hart.
So, aber jetzt bist du da, jetzt bist du einer der ganz großen Comedians hierzulande. Und was ich ganz interessant finde, du schreibst in deinem Buch, dass dir ganz oft Fragen gestellt werden, die sich auf deine Optik beziehen. Also Haare, deine Figur, ob du Sport machst und so weiter. Jetzt ist es natürlich auch so, dass du ja im Grunde deine optischen Attribute auch als dramaturgisches Mittel auf der Bühne einsetzt. Ne? Mhm. Also vor allem deine Haare.
Ja, ja.
Inwiefern ist dein Aussehen förderlich oder vielleicht sogar manchmal auch ein bisschen hinderlich für deine Karriere? Darf ein Bülent Ceylan, ich stelle mir zum Beispiel die Frage, darf ein Bülent Ceylan altern?
Ah. Ja, also die Anwese in mir, die möchte das nicht. Deswegen färbe ich die Haare links und rechts, weil ich da schon grau wäre eigentlich. Nach dem Motto, etwas getürkt zu sein, ist auch nicht schlecht. Aber ja, ich werde älter. Ich merke das an meiner Stirn. Die Haare wandern nach hinten. Also die Stirn wird höher. Wenn ich dann so Bilder anschaue, wie ich, da habe ich wirklich eine da kleinere Stirn gehabt.
Also das ist jetzt, also jetzt kokettierst du das.
Ja, ja. Ich noch nicht so, aber nee, was ich damit sagen will, natürlich, es ist... Eitelkeit gehört, hat jeder, ich glaube, eine gewisse Eitelkeit hat jeder Künstler oder Schauspieler, wie auch immer. Aber ja, ich werde älter und das ist auch so, man muss sich auch halten und so weiter, muss auch fit bleiben. Ich mache ja auch Sport, dies und das, aber ja, ich glaube, schlimmer wäre es, wenn man immer noch nicht den Durchbruch geschafft hat und man wird älter und es wird einfach dann auch schwieriger. Ich kenne ja auch Künstler, die saugut sind, aber jetzt schon fast über das Alter hinaus sind, also wo gewisse Medien vielleicht dann sagen, ah, jetzt nicht mehr oder so. Das ist knallhart.
Sind wir wieder beim Schubladendenken?
Ja, sind wir wieder da. Und das ist auch schon irgendwie knallhart. Mhm. Aber ich denke, dass das Aussehen anfangs sogar hinderlich war bei mir, weil der eine oder andere meinte, ach, geh doch lieber, was ist ich, modeln oder mach das und das. Wobei ich sagen muss, also Models sehen wesentlich besser aus, also oder zumindest mal von der Nase, also ich habe eine schiefe Krumme. Ich bin markant vielleicht hier und da, aber ich bin jetzt nicht ein typisches Model, aus sind die noch größer, die Männer, ich bin 1,81. Aber es war halt wie so ein Spruch, für einen Komiker müsste man vielleicht etwas hässlicher aussehen, weißt du, so irgendwie, ne? Man hat halt, also das ist wieder Schubladendenken so. Das hat ja Kai Jana auch schon ein bisschen gebrochen, auch Mittermeier. Mhm. Mittermeier war jetzt, ist ja kein hässlicher, also Mittermeier,
nee,
ist ja auch ein smarter Typ, so ein bisschen der Sunnyboy oder Sascha Krammel.
Dieter Nuhr.
Das sind ja alles schon auch Vorreiter, die eigentlich schon gezeigt haben, nee.
Mhm.
Aber irgendwie bin ich wahrscheinlich nochmal vom Typ her mit den langen Haaren, ich weiß nicht, so Südamerikan, ich Latin, ich weiß nicht, da hat man vielleicht noch ganz andere Vorstellungen. Also wahrscheinlich dürfte ich nur Hassan sein oder so. Es ist so, wie es ist, aber letzten Endes hat mir das dann später hinaus dann vielleicht auch geholfen, weil gewisse Mädels nach der Show vielleicht dann gemacht haben und auch geschrien haben und teilweise auch mal BHs geflogen sind und was weiß ich. Ja, und das hat dann natürlich so Popstar-Rockstar-Qualitäten und das hat die eine oder andere Produktionsfirma gesehen. Es ist natürlich immer wichtig zu zeigen, dass man auch mit Inhalten überzeugt. Und ich glaube, es war so ein bisschen das Gesamtpaket hier und da und natürlich dann auch irgendwann das Glück gehabt, irgendwann dann noch hoffentlich mal den Richtigen zu treffen, der das auch pusht und der sagt, hey, das hat Erfolg, wir bleiben dran.
Ich bin übrigens in deiner Autobiografie über eine Sache gestolpert. Du schreibst an einer Stelle, dass du einen Stimmband- und Lungenbefeuchter benutzt. Ich habe zuerst gedacht, naja, komm, so kann man das auch nennen, wenn man Shisha raucht. Aber das gibt's wirklich, dieses Gerät.
Ja, das gibt's.
Was
das
ist denn das?
Das ist Airnergy. Airnergy, also A-I-R, Airnergy.
Und das ist wirklich, dass du das nach den Auftritten benutzt?
Ja, das mache ich auch so. Auch jetzt, wenn ich keinen Auftritt habe. Da machst du so 20 Minuten oder irgendwas. 25 Minuten. Und das beruhigt auch. Ne? Das ist, du kommst auch mal runter. Und das ist so, ja, es ist im Grunde, es saugt im Grunde nur den Sauerstoff, der schon in der Luft ist, filtert das so ein bisschen mehr raus. Und dadurch, gerade vor Corona, hat mich das auch hier und da geschützt, auch vor Krankheiten und so, weil ich ja einen riesen Pensum habe. Und es ist nichts Chemisches. Es ist wirklich, man macht das nur Wasser rein, das sprudelt und das, was dann da sprudelt, das ist sozusagen H2O, da wird der Sauerstoff so viel rausgefiltert und geht halt direkt dann noch in den Körper rein. Das heißt, Ich glaube daran, ob meine Schwester sagt dann, die auch im ärztlichen Bereich arbeitet, sagt, naja, sie sagt, aber für die Stimmbänder ist es auf jeden Fall gut, sagt sie, weil das befeuchtet das. Es ist halt nur so komisch, wenn irgendwie zu Besuch kommt und sie sehen dieses Gerät, dann denken die, oh, was rauchst du denn?
Ja,
und ich so, nein, nix. Und ich muss mich dann halt immer wieder rechtfertigen, dass ich jetzt mittlerweile, wenn ich weiß, es kommt Besuch, ich das Ding echt verstecke. Ach. Obwohl es eigentlich nicht zum Verstecken ist, es ist total legal, es ist total was Medizinisches, was sogar nicht mal mit Chemie ist, ich gar nichts. Eigentlich ist es wirklich so eine Art befeuchter, luftbefeucht, aber ich habe dieses ungute Gefühl, dass die Leute mir nicht glauben und deswegen verstecke ich das Ganze. Nur das Witzige ist noch vielleicht, wenn ich im Auto bin, das ist ja das, was ich auch im Buch erzähle oder auch auf dem Hörbuch, glaube ich, auch erwähne. Wenn ich im Auto bin und der Ali fährt und es macht dann am Ende immer so, piep, wenn es fertig ist, dann erschreckt der Ali ab und zu, weil es klingt wirklich so, wie wenn man die Geräte abschaltet.
Also oh wirklich, Gott, wie schlimm.
Ja, es ist ein bisschen englischer Humor jetzt, aber es ist wirklich so, das ist schon, er sagt immer nach der Show, wenn ich das Ding genommen habe, sagt er, wenn die Leute jetzt sehen, wie du da im Auto mit den Schläuchen da in deiner Nase, das glaubt mir keine Sau, sagt er.
Zum Höhepunkt deiner Karriere sagst du auch an einer Stelle etwas sehr Schönes. Du schreibst nämlich, es wird schwerer, etwas zu finden, wonach man streben kann. Wonach strebst du mittlerweile?
Also,
weil jetzt bist du ja eigentlich schon oben, würde ich mal sagen. Deswegen gibt's noch was, wonach du streben kannst.
Ja, natürlich. Hat sich ein bisschen verlagert auf das Ganze, auf das Familiäre auch. Da kann ich immer noch viel dazu lernen, auch als Vater. Da die richtigen Entscheidungen zu treffen, was ist gut für die Kinder, war ich jetzt zu streng, war ich zu laut, war ich zu leise, habe ich jetzt geschimpft oder so, schlagen und so weiter, gibt's gar nicht in meiner Familie, also gar nicht, auch keine Ohrfeige, nix, das ist absolutes No-Go, das ist auch so und es ist auch richtig so, also da würde ich auch mir nie was sagen lassen, ich finde ganz schlimm, wenn ich eine Frau oder einen Mann sehe, der sein Kind auf dem Spielplatz so irgendeine gibt, da gehe ich dann auch echt dazwischen. Wobei man das Recht eigentlich nicht hat, aber eigentlich doch. Weißt du, so. Ja, weil es ja jede Familie ist für sich, aber ich finde, wo Gewalt anfängt, dann ist es egal, ob es der Vater, die Mutter, da hört bei mir der Spaß auf. Ja, also das sind so, wo man sagt, ich strebe danach meine Frau sagt immer, du bist doch ein guter Papa. Deswegen habe ich mich auch so verliebt, weil du das ausstrahlst. So. Aber das ist zwar sehr schön, dass meine Frau das sagt, aber ich glaube, ich kann noch besser sein, noch besser oder so. Also es ist immer so, das ist so mein Sinn. Ich bin aber auch jemand, der, wenn du jetzt das beruflich jetzt fragen würdest, ja, was ist denn jetzt beruflich so dein Ziel oder so, dann muss ich sagen, ja, das Musikalische noch erweitern, so, also es macht sehr viel Spaß. Vielleicht auch mal wieder eine große Familiensendung, das würde ich mir wünschen. Im Grunde, jetzt nicht sagen wie Florian Silbereisen, aber eine große Familienshow zu moderieren, da und dort sind auch die ein oder anderen Angebote da, mal gucken, ob sich die so erfüllen. Das wäre wirklich schön, wenn das auf Dauer dann auch wieder ein bisschen Erfolg hätte.
Geht mir auch so, ich vermisse die alten Fernsehshows. Sowas. Aber wir sind ungefähr auch ein Jahr lang, genau. Deswegen wir kennen
eine
das
eine große
ja noch,
Familienshow, wie wird denn das? Also, das wäre natürlich eine Riesenehre. Das wäre, auf jeden Fall hätte ich dazu total Lust. Schauspielerisch glaube ich, dass ich immer noch an einer Sitcom hänge und auch da wird was vorbereitet, aber muss man mal sehen, ob das dann so klappt. Das wären so Dinge, wo ich mich richtig noch drauf freuen würde, aber auch natürlich einfach wieder live auftreten, natürlich wieder, wenn jetzt hier Open Air ist, so weiter da und dort geht das ja jetzt mittlerweile, aber so in den normalen Theatern und Hallen, wenn das mal wieder erlaubt werden würde.
Bleiben wir optimistisch.
Wir müssen optimistisch bleiben.
Man hat gerade schon rausgehört, dein Herz schlägt für die Kinder und du hast auch eine eigene Stiftung,
ja,
wo du dich für Kinder einsetzt. Mhm. Was genau machst du da?
Also ich habe seit 2017 eine Kinderstiftung in Bühlen-Schälern, die heißt wirklich so, Bühlen-Schälern für Kinderstiftung. Und das lag daran, ich war schon immer irgendwie Pate von einer Hospiz oder Sterntaler Ebner oder auch von der AIDS-Stiftung mal habe ich unterstützt. Und dann bin ich Lesebotschafter. Ich habe dann dauernd dort mich immer engagiert und dachte aber, schön wäre es eigentlich mal auch eine ganz eigene Stiftung zu haben. Aber da brauchst du auch die richtigen Leute, das Know-how, die das kontrollieren, die gucken, wo gehen die Spende hin, wie ist das, wie läuft das ab, alles. Und da hat mir die Rhein-Neckar-Nord-Sparkasse mit Stefan Kleiber und Melanie Magin, haben mir da unheimlich geholfen. Und seitdem haben wir gesagt, komm, das verwirklichen wir einfach. Und das haben wir dann auch verwirklicht. Und ja, was man zum Beispiel halt nicht weiß, ist zum Beispiel, dass so eine Stiftung auch Geld kostet. Das ist jetzt nicht so, also nur, dass es die Stiftung gibt, kostet, glaube ich, einfach schon Grundkapital 100.000. Also nur, das liegt einfach da. Das kann man nicht anfassen. Das ist einfach nur, dass es sie gibt. Mhm. Und das muss man ja alles irgendwie so. Und jetzt ist irgendwann diese Zeit gekommen und ich habe gesagt, okay, das ist mir jetzt auch alles wert. Ich will das machen. Und ja, und natürlich reicht natürlich mein Geld alleine nicht, um so und so viel Kindern auch zu helfen, dies und das.
Das heißt, du setzt dich zum Beispiel auch für Leseförderung ein?
Alles Mögliche. Wir in dieser Stiftung sitzen zusammen, unter anderem ist in dem Gremium auch Hansi Flick, der zukünftige Bundestrainer, der aber jetzt nicht mehr so viel Zeit hat, aber trotzdem immer noch mal gern wissen will, was läuft denn so. Da sind echt einige drin, der Oberbürgermeister und von der Weinheimer Bürgermeister wird da drin sitzen. Also wir sind ja alle drin. Aber natürlich, das letzte Wort habe ich natürlich, klar. Aber wir entscheiden, welche Projekte gehen wir jetzt an. Hier sind Anfragen da. Dann gab es zum Beispiel eine Anfrage vom Mannheimer Universitätsklinik, Kinderstation. Und zwar ging es darum, ein Transportinkubator, also für die Frühchenstation. Da gibt es, muss ich mir vorstellen, Kinder werden irgendwo geboren, dann ist es ein Frühchen, haben die nicht die Mittel in diesem Krankenhaus. Das heißt, das Kind muss in ein anderes Krankenhaus transportiert werden. Dieser Weg dorthin, dieses Rütteln, dies, das, das kann so lebensgefährlich sein für das Kind. Du brauchst einen perfekten Inkubator, also der muss Transport, da muss alles da sein. Das muss, so ein Teil kostet zwischen 80 und 100.000 Euro. Dieses Geld haben wir aufgebracht und haben das auch gespendet. Und das war für uns ein ganz großes, jetzt nur eines von vielen Projekten, aber das, ich erzähle deswegen, weil es so auch irgendwo emotional war. Wir haben einen Pressetermin gemacht, wir haben das dann denen geschenkt, weil die das nicht unterstützt bekommen haben. Die hatten zwar einen, aber die brauchen immer einen Ersatz, falls was geht, da geht es um Leben und Tod. So, und unser Ersatz war besser als das Original, das schon da war. Also der erste Transinkubator. Und wir kommen an, machen Fotos, Pressefotos und dann sagt der Professor Bülent übrigens, der wird heute noch eingesetzt. Jetzt gleich. Wow. Ich so, was? Wir retten jetzt heute das erste Leben.
Oh, wow.
Und zwar von Rostock. Das Kind kommt von Rostock nach Mannheim Klinikum.
Ich krieg Tränen.
Ja, ja, das war richtig heftig. Ich weiß jetzt nicht, wie es dem Kind geht oder so. Das ist ja auch alles, wir dürfen ja nichts sagen, die Ärzte so. Ich kann vielleicht mal indirekt fragen, was ist denn da, wie ist denn alles gut gelaufen? Hoffe natürlich. Aber dass man das überhaupt einsetzt jetzt gleich und dass man das von Rostock, das ist eine Riesenstrecke, und das hierher und ja, das,
toll.
Dann habe ich sofort gewusst, guck mal, jetzt rettest du schon Leben.
Ja. Bülent, ich habe das Hörbuch sehr gerne mit dir aufgenommen, weil ich es auch ganz spannend fand, dein Leben und nicht nur dein Leben, sondern auch das Leben deiner Eltern mitzuverfolgen. Ich finde, alle da draußen sollten das Buch lesen oder hören, weil es ist wirklich wunderschön.
Vielen Dank.
Und ich wünsche dir, dass du weiterhin so ein freundlicher und mitfühlender Botschafter zwischen den Kulturen bleibst.
Vielen Dank. Sehr schönes Kompliment, kann ich nur zurückgeben. Du bist auch sehr einfühlsam und ich glaube, sonst wäre dieses Projekt gescheitert.
Ach naja, das nicht.
Doch, doch, weil dann passt die Chemie nicht. Also weil, stell dir mal vor, ich würde hier so emotional sagen, du sagst, nee, jetzt musst du anders leben. So. Und wenn da nicht so eine Wellenlänge da ist. Ich glaube, das ist sehr wichtig, deswegen kann ich das Kompliment, das darfst du auch nicht rausschneiden, ne? Nur weil es ein Kompliment, also das muss man auch dem Dirk auch mal, alle die anderen Mann auf der anderen Seite sagen, Gott, gehört haben. Ist. Doch, 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 guck mal, der mit dir, du bist ja wie meine Frau. Auf jeden Fall, das wäre nicht so ein Erfolg gewesen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, wie du mit den Leuten umgehst und dass du denen ein gutes Gefühl gibst beim Lesen und immer mit diesem gewissen Respekt und dieser Höflichkeit und natürlich auch dieser gewissen Wärme, weil wenn man so im Text drin ist, das muss man mal, nee, muss es noch so. Wenn man zum Beispiel diesen Text liest, der ja sehr emotional ist, und wenn manchmal gibt's ja Sachen, wo du dann sagst, jetzt muss ich da mal kurz doch einhaken, weil, und das ist eine Kunst, mich dann trotzdem wieder in dieses Gefühl reinzubringen, ohne mich zu stören, in Anführungszeichen. Und deswegen danke ich auch dir, weil das Das war richtig schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Auch hier mit, muss man auch nochmal.
Andi müssen wir Andi, erwähnen. Andi, danke. Der sitzt hier hinter der Scheibe. Der
Andi Arbeit gemacht. Und Andi. Wirklich, Andi. Also, ja. Jetzt hat er schon tausendmal
also, gehört. Also, okay, Bülent. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Bleib so, wie du bist. Ebenfalls. Und es hat richtig viel Spaß gemacht.
Vielen Dank. Und hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen.
Hoffentlich. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ja, ihr habt es ja gerade mitbekommen, mir ist es etwas unangenehm, wenn der Spieß umgedreht wird. Ja, das ist ja Bülent super gelungen. Danke, Bülent. Natürlich auch für das offene Gespräch. Ich möchte überhaupt mal an dieser Stelle all die tollen Menschen lobend erwähnen, die an diesem Herzblutprojekt mitgewirkt haben. Da wären zum Beispiel Carol und Dirk, die auf eine sehr entspannte und zugewandte Art Bülent den Rücken frei halten. Da ist Astrid, die mit vollem Körpereinsatz an dem Buch mitgewirkt hat. Sie war sogar bei der Familie Ceylan zu Hause. Dann Sita, die Buchlektorin, die richtig brennt für dieses Projekt. Und vor allem Andreas Kaufmann, der den Ton und Schnitt gemacht hat. Diese wichtige Funktion wird ja übrigens nicht so oft wahrgenommen, aber ohne Ton und Schnitt kein Hörbuch. Und Andi hat deutlich dazu beigetragen, dass wir eine richtig gute Zeit im Studio hatten. So, und jetzt kommt natürlich auch eine kleine Kostprobe aus Bülents Leben.
Kurze Zeit später habe ich tatsächlich meine erste eigene Adresse. Eine Zwei-Zimmer-WG in der Seidlitzstraße in Ludwigshafen, im Schatten der vierspurigen Konrad-Adenauer-Brücke, die über den Rhein nach Mannheim führt. Ich wohne jetzt unter der Brücke mit meinem Freund Andreas. Es ist nicht die allerbeste Gegend, in der wir untergekommen sind, viele heruntergekommene Mietshäuser, aber die Wohnungen sind günstig. Im Haus gibt es einen Hausmeister, der trinkt, lallt und nuschelt. Was dabei Ursache und was Wirkung ist, bleibt unklar. Sein krasser Ludwigshafener Dialekt ist selbst für mich als Mannheimer kaum zu verstehen. Ja, so hat er geredet. Er trägt einen Kittel und hat meist miese Laune. Leider verstehen wir akustisch nie, was der Anlass seines Ärgers ist. Aber wenn ich meinen Mitbewohner zum Lachen bringen will, imitiere ich das unverständliche Gebabbel. Andreas, sag mal, mein Reus kaputt. Andreas liegt jedes Mal unterm Tisch vor Lachen. Überhaupt genieße ich die WG-Zeit. Mit meinem Mitbewohner verstehe ich mich bestens. Nur seine müffelnden Schuhe im Flur stören mich ein bisschen. Einmal schmeiße ich heimlich seine alten Schlappen weg. Zum Glück merkt er es nicht. Bevor ich Frauen einlade, versuche ich aufzuräumen und mit Duftkerzen gegenzusteuern. 2 Jahre später werde ich noch in eine andere WG umziehen, die ich mir mit einem Anwalt und 2 Katzen teile. Leider haben die Katzen schwere psychische Probleme. Sie scheißen überall hin und greifen mich aus dem Nichts heraus an. Ja, offenbar halten sie mich für einen feindlichen Eindringling. Da ist er. Vor Angst schließe ich mich oft in meinem Zimmer ein. Wenn ich im Wohnzimmer auf der Couch liege, trage ich Handschuhe und umwickle meine Arme mit Handtüchern. Zu groß die Gefahr, dass die 2 mich anspringen und ihre Krallen in meine Gliedmaßen schlagen. Für Frauenbesuche ist diese Wohnung gänzlich ungeeignet. Ich kündige schnell wieder.
Das Buch Ankommen, aber wo war ich eigentlich, erscheint am 8. September bei Fischer Taschenbuch, das Hörbuch bei Argon. Bevor ich euch verrate, wer beim nächsten Mal zu Gast ist, hier nochmal der Hinweis, dass ihr alle Infos in den Shownotes findet, ihr Tonspur natürlich kostenlos abonnieren und mir mailen könnt unter tonspur@argon-verlag.de. So, und in der kommenden Episode habe ich direkt 2 Gästinnen, nämlich Nina Schulze-Pellengar und Katrin Lümers. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer ist denn das? Tja, ich verrate das noch nicht nur so viel. Ohne die beiden wäre vieles auf dem Hörbuchmarkt gar nicht möglich. Und sie sind ganz erheblich am Erfolg der 3 Fragezeichen beteiligt. Hört doch einfach mal rein. Bis dahin, bleibt gesund und achtet aufeinander. Tschüss, euer Dirk.